Chelsea.
Das Beispiel, also das Beispiel, also 2 und 8 ist knapp.
Ah, das ist gut. Das bedeutet, dass das, was ich heute machen wollte, eigentlich nicht abgedeckt ist, ja. Von Ihren Referaten. Okay, dann mache ich heute einen Abschnitt, der zu tun hat mit diesen grundsätzlichen Begriffen, also Spiel und Familienähnlichkeit. Ja. Und ich beginne dann mit dem Punkt 58. In meiner Ausgabe, also haben alle unterschiedliche Ausgaben. Ja. Da gibt es nicht. Ja. Also auf jeden Fall 58. Und das beginnt, ich will Namen nur das nennen. Ja. Gut. Also das ist der Punkt, wo, also Abschnitt, wo er praktisch beginnt, seinen neuen Ansatz auf eine relativ systematische Weise mit dem, oder sagen wir so, systematische Weise eigentlich nicht, aber er will einen gewissen neuralgischen Punkt ausmachen und fixieren, der zentrale Punkt, an dem sein Ansatz von dem Traktatus abweicht. Und das ist eben dieser Punkt, der jetzt angesprochen wird. Und er beginnt mit dem Begriff Namen und formuliert das zunächst einmal so: Ich will Namen nur das nennen, was nicht in der Verbindung X existiert stehen kann. Also ich weiß nicht, ob es verständlich ist. Zunächst einmal als Formulierung. So kann man nicht sagen, Rot existiert, weil wenn es Rot nicht gäbe, von ihm überhaupt nicht geredet werden könnte. Richtiger. Wenn X existiert, so viel besagen soll, wie X habe Bedeutung, und es ist kein Satz, der von X handelt, sondern ein Satz über unseren Sprachgebrauch, nämlich den Gebrauch des Wortes X. Also es geht darum, dass er beginnt hier sozusagen mit der grundsätzlichen Voraussetzung, das Traktatus zu argumentieren. Und wenn Sie sich erinnern, beginnt Tränken Unterscheidung zwischen Namen, Sätzen, sprachlichen Figuren, eine Bedeutung haben und die, die keine Bedeutung haben. Und der Unterschied ist ja folgendermaßen eingeführt. Wittgenstein sagt, dass die Bedeutung überhaupt ist das Verhältnis zur Wahrheit. Und das Verhältnis zur Wahrheit stellt sich ein, wenn ein Satz sowohl bejaht wie auch verneint werden kann. Das heißt, wenn ich sage, Tisch existiert, der Tisch existiert oder dieser Tisch existiert, dann ist es etwas, was sowohl bejaht wie auch verneint werden kann. Und zwar auf einer auf der Grundlage einer empirischen Untersuchung der Begegnung. Und dann sind es diese X hier, die eine solche Bedeutung bekommen können. Wenn ich aber sage, Rot existiert oder nicht existiert, dann ist es so, dass ich das eigentlich nicht sagen kann, weil ich nicht eine Möglichkeit mir vorstellen kann, dass das Rot, also die Farbe als solche im Spektrum, nicht existiert. Ich kann sagen, dieses Ding ist nicht rot oder dieses Ding ist rot. Aber die Voraussetzung dafür ist, dass Rot als etwas gegeben wird als Element der Sprache, als einfach zur Sprache gehört. Also kann man nicht sagen, das Wort rot als solches hat eine Bedeutung oder dass diese Aussage hat eine Bedeutung, sondern es handelt sich um eine rhetorische Möglichkeit, überhaupt so etwas wie dieser Tisch ist rot oder dieser Tisch ist nicht rot zu formulieren. So kann man sagen, um das zuzuspitzen, man kann sagen Gott, ja, nicht wahr? Ist das ein Begriff, von dem man sagen kann, ist ein X, ja, von dem man sagen kann, ist es existiert oder nicht existiert? Vielmehr kann man aber sagen, dieser Mann glaubt an Gott und dieser Mann glaubt an Gott nicht. Ja, das heißt, Gott ist interessanterweise eine Artikulationsmöglichkeit für uns, eine Tatsache festzustellen, nämlich dass ein gläubig, einer ist gläubig und einer ist nicht gläubig. In Bezug auf Gott selbst kann man aber nicht sagen, Gott ist oder Gott ist nicht. Und dann sagt er, das ist der Name. Also der Name ist eine Artikulationsmöglichkeit, die der Sprache selbst gehört. Das ist der Ausgangspunkt von Traktatus. Ja? Und diese Unterscheidung. Und wenn Sie sich erinnern, sind im Traktatus nur die Sätze zugelassen, die diese Form haben, x ist etwas oder x ist nicht etwas. Alle anderen Sätze sind ausgeschlossen. Also nur Sätze, die Bedeutung haben in diesem Sinne. Und dann beginnt sie, sagen wir, als heutigen Sprachgebrauch die Konstruktion, ja, diese Unterscheidung. Und er macht wirklich eine Dekonstruktion, indem er sagt, weiter, es erscheint uns, dann sagen wir damit etwas über die Natur von Rot. Dass die Worte Rot existiert, keinen Sinn ergeben. Es existiere eben an und für sich, ja, so unabhängig von der Verwendung. Die gleiche Idee, dass dies eine metaphysische Aussage über Rot ist, drückt sich auch darin aus, dass wir etwas sagen, Rot sei zeitlos, vielleicht noch stärker, im Wort unzerstörbar. Das heißt, man kann Rot als Rot nicht zerstören. Ja, man kann einen roten Gegenstand zerstören, oder man kann einen roten Gegenstand anders streichen, ja, zum Beispiel weiß, dann ist es nicht rot. Aber damit wird Rot als Rot nicht angegriffen, ja, und nicht in Frage gestellt. Aber eigentlich wollen wir eben nur Rot existiert auffassen als Aussage. Das Wort Rot hat Bedeutung. Oder vielleicht richtiger, Rot existiert nicht, als Rot hat keine Bedeutung. Nur wollen wir nicht sagen, dass jener Ausdruck das sagt, sondern dass er das sagen müsste, wenn er einen Sinn hätte. Dass er sich beim Versuch, das zu sagen, selbst widerspricht, da eben Rot an sich und für sich sei. Während ein Widerspruch nur etwa darin liegt, dass der Satz aussieht, als rede er von der Farbe, während er etwas über den Gebrauch des Wortes Rot sagen soll. In Wirklichkeit aber sagen wir sehr wohl, eine bestimmte Farbe existiere. Und das heißt so viel wie, existiere etwas, was diese Farbe hat. Und der erste Ausdruck ist nicht weniger exakt als der zweite, besonders dort nicht, wo das wie die Farbe hat, kein physikalischer Gegenstand ist. Das heißt, er beginnt das zu dekonstruieren, indem man sagt, diese scharfe Grenze kann man nicht ziehen. Und man kann diese scharfe Grenze nicht ziehen, weil wenn ich sage, Rot existiert, dann ist es auch verständlich. Es ist nicht so, dass ich sage, dass ich sage Rot existiert und der andere sofort denkt, aha, ich mache so eine metaphysische Annahme über die Bedeutung der Wörter. Sondern es geht nur darum, dass es so viele Farben gibt. Und es gibt auch rote Farben in der Welt. Und es gibt auch Gegenstände, sagt er, von denen man sagen kann, sie sind rot. Und das sind diese Gegenstände, gibt es hier diese Gegenstände. Und so, wenn ich sage, Rot existiert, hat es eine Bedeutung. Es ist eine Bedeutung, alle Gegenstände oder zumindest einige Gegenstände, die rot sind. Zu sagen, es ist verboten und unmöglich zu sagen, rot existiert nicht oder rot existiert, ist ja eine Zumutung. Welche Art? Ja? Und da kann jemand kommen und sagt, ja, weißt du, aber wenn es so ist und du sagst, Rot existiert oder nicht existiert, aber meinst eigentlich, dass es Gegenstände gibt, die Rot sind oder nicht sind, du sollst das auch so sagen, dann wirst du auch richtig verstanden. Das heißt, warum sagst du das nicht so, dass es richtig ist? Warum sagst du nicht so, es gibt Gegenstände und die sind rot? Dann ist es richtig. Aber wenn du einfach sagst, dass es rot oder rot existiert, dann ist es nicht richtig und missverständlich. Also es stellt sich so einen Philosophen und seinen Kritiker. Und er war es auch, ja, im Traktatus. Im Grunde genommen, er sagt im Traktatus nichts anderes. Und jetzt der ganze Abschnitt ist eine Antwort auf diese Art Kritizismus. Das heißt, generell auf die Kritik von Typ, wenn du etwas sagst, definiere es bitte richtig so, dass die anderen das auch richtig verstehen. Ja, sei nicht missverständlich. Aber das ist eine Forderung, mit der man sich ständig und ständig konfrontiert. Ständig konfrontiert. Es ist von vielen auch in der Podiumsdiskussion und so weiter, ich habe das 100-mal erlebt. Also wenn man etwas sagt, ja, ich weiß nicht, Kommunismus, Kapitalismus und so, dann immer kommt ja jemand und sagt, ja, Sie sagen der Kapitalismus oder Sie sagen der Staat, was meinen Sie eigentlich darunter? Können Sie das genau definieren, in welchem Sinne Sie das verstehen? Ja? Also das Wort hat einfach zu viele Bedeutungen, das ist nicht klar, was Sie darunter verstehen. Ja. Also machen Sie das präzise. Und das ist ja, also ein Grund rhetorischer Figur. Machen Sie das bitte präzise, definieren Sie das bitte präzise, sagen Sie das genau, was Sie eigentlich darunter meinen. Ja. Das ist dieser Einwand, das ist diese Figur, die Wittgenstein abwehrt. Und zwar an diesem Beispiel, ja, dass man sagt, ja, es ist missverständlich, was Sie sagen, das Rot ist. Ja, sagen Sie das mit präzise. Und er meint, er nimmt ein witziges Beispiel, 60. Wenn ich nun sage, mein Besen steht in der Ecke, das ist überhaupt ein merkwürdiger Beispiel, ich weiß nicht, woher das überhaupt kommt. Ist das so Hexe mit Besen? Mein Besen steht in der Ecke. Das könnte Hexe sein. Ist das eigentlich eine Aussage über den Besenstiel und die Bürste des Besens? Jedenfalls könnte man doch die Aussage ersetzen durch eine, die die Lage des Stiels und die Lage des Bürste angibt. Und diese Aussage ist doch nun wie eine weiter analysierte Form der ersten. Warum nenne ich sie weiter analysiert? Nun, wenn der Besen sich dort befindet, so heißt das doch, es müssen Stiel und Bürste dort sein und bestimmte Lage zueinander. Und dies war früher gleichsam im Sinn des Satzes verborgen und im analysierten Satz ist es ausgesprochen. Also meint der sagt, der Besen stehe in der Ecke eigentlich, der Stiel sei dort und die Bürste und der Stiel stecke in der Bürste. Wenn wir jemanden fragen, ob er das meint, würde er wohl sagen, dass er gar nicht an den Besenstiel besonders oder an die Bürste besonders gedacht hat. Und das wäre die richtige Antwort, denn er wollte weder vom Besenstiel noch von der Bürste besonders reden. Denke, du sagtest jemandem, statt bring mir das, den Besen, bring mir den Besenstiel und die Bürste, die an ihm steckt. Ist die Antwort darauf nicht, willst du den Besen haben? Und warum drückst du das so sonderbar aus? Wird er den weiter analysierten Satz also besser verstehen? Dieser Satz, könnte man sagen, leistet dasselbe wie der gewöhnliche, aber auf einem umständlicheren Wege. Denkt ihr an ein Sprachspiel, in dem jemandem Befehle gegeben werden, gewisse aus mehreren Teilen zusammengesetzte Dinge zu bringen, zu bewegen oder dergleichen. Und zwei Arten, es zu spielen. In dem A haben wir zusammengesetzte Dinge, Besen, Stühle, Tische, Namen. In anderen B erhalten nur die Teile Namen und das Ganze wird mit ihrer Hilfe beschrieben. Inwiefern ist denn ein Befehl des zweiten Spiels eine analysierte Form eines Befehls des ersten? Steckt dann jener in diesem und wird nun durch Analyse herausgeholt? Ja, der Besen wird zerlegt, wenn man Stiel und Bürste trennt. Aber besteht darum auch der Befehl, den Besen zu bringen, aus entsprechenden Teilen? Oh, das ist wirklich eine sehr witzige und elegante Beschreibung des ganzen Problems. Also wenn jemand, wenn du sagst, das ist der Besen und bring ihn mit diesem Besen und er jemand sagt ja, sei bitte präziser. Könnte man das präziser sagen, was du eigentlich unter dem Besen verstehst? Dann sage ich, ja, unter dem Besen verstehe ich die Bürste und das musst du mir bringen. Es ist tatsächlich diese Beschreibung eine Präzisierung dessen, was der Besen ist und eine bessere, genaue Beschreibung dessen, was der Besen ist, das einem erleichtert, die Aufgabe, diesen Besen ausfindig zu machen und zu bringen. Und es scheint wirklich, dass es nur so ein Beispiel ist, aber im Grunde, wenn man versucht, der Staat, der Kapitalismus und so weiter zu erklären, gerät man in die gleichen Schwierigkeiten. Ja? Wenn es sagt, definiere bitte den Staat, ja. Genau, dann sage ich, ja, das ist so ein Territorium, bevölkert von gewisser Bevölkerung, die bestimmte Verwaltungsstruktur hat und eine internationale verbriefte Souveränität und was auch immer. Und Verfassung oder Diktatur und ja. Und das meine ich. Aber man kann weiter fragen, und was meinst du unter Diktatur, das Territorium, die Bevölkerung, die Verfassung und so weiter und so fort. Und dann wird diese Fragerei unendlich, ja, dieses Präzisionsspiel. Und je weiter dieses Präzisionsspiel einen führt, desto weiter entfernt man eigentlich von dem Verständnis dessen, was man eigentlich zunächst einmal ansprechen wollte und was eigentlich alle verstanden haben, inklusive desjenigen, der das angegriffen hat. Ja, so präzise. Und je weiter ich das analysiere, desto weniger klar ist, warum muss ich handeln. Und der Grund dafür, warum es so passiert, ist das Prinzip der Analyse und das ist genau der Abkehr von Traktatus irgendwann. Das ist der Abkehr von Traktatus in diese witzige Form. Dass die sprachliche Analyse nicht homogen ist, der, sagen wir, gegenständliche Analyse. Das heißt, unter der Analyse versteht man Folgendes, dass man Dinge, die man analysiert, so etwas wie auseinander nimmt. Ja. Dass sozusagen etwas analysieren ist etwas, was kompliziert oder komplex ist, so auseinanderzunehmen, dass wir Elementarteile bekommen, im Endeffekt. Ja, so, wenn man zum Beispiel ein Motor, was heißt ein Motor analysieren? Ja, das heißt, diesen Motor auseinanderzunehmen und da schauen, aus welchen Bestandteile ein Motor eigentlich besteht und wie sie zueinander passen. Das heißt, wenn ich zum Beispiel sage, im Auto steckt ein Motor und befindet sich ein Motor und jemand fragt mich, präzisiere bitte, was heißt unter dem Motor, dann kann ich sagen, das besteht aus, ich weiß nicht, wie der Motor funktioniert, aber besteht aus, ich weiß nicht, Transformator, Konfigurator oder ich weiß nicht was. Und die sind miteinander so verbunden auf diese Weise und so vom Zeichen. Das versteht man unter dem Analysieren, einen Gegenstand analysieren. Das heißt, das bis zu elementar hin auseinanderzunehmen. Nun, die Wissenschaft selbst, wie wir wissen, ist gescheitert auf diesem Weg. Weil wenn wir beginnen, Dinge analysieren, im Sinne auseinanderzunehmen, ja, dann kommen wir zu Bestandteile eines Modus, da kommen wir zu Molekülen, ja, nicht wahr? Da kommen wir zu Atomen, dafür kommen wir zu Elementarteilchen. Und kommen wir zu Elementarteilchen, stellen wir uns fest, dass die Zahl Elementarteilchen ist abhängig von der Grad der Finanzierung der Geräte, die fähig sind, diese Elementarteilchen zu produzieren. Das heißt, je mehr ich investiere in einen simplen Positron, desto mehr Elementarteilchen ich dafür kriege. Und da die Finanzierungsmöglichkeiten sogar eines sehr entwickelten Staates in dem Bereich begrenzen, habe ich nur einen begrenzten Teil Elementarteilchen, sozusagen Masse-Elementarteilchen. Das ist schon mal die Grenze der Analysierbarkeit. Aber wenn ich auch das ganze Budget starten, dafür verwende diese Elementarteilchen, hilft es mir auch nicht. Aber seit Einstein weiß ich, dass diese Elementarteilchen eigentlich keine Teilchen sind. Ja. Sondern sind Funktionen innerhalb einer bestimmten Struktur des Raumes. Ja. Und ich weiß, dass die Struktur inzwischen, dass die Strukturen dieses Raumes mindestens 24-dimensional sein sollen, um das Verhältnis dieser Elementarteilchen, die man schon gefunden hat, ja, zu beschreiben. Also nehmen wir an, wir finden weitere Elementarteilchen, dann ist anzunehmen, dass die Zahl der Dimensionen, in denen, die wir brauchen, um die Bewegung dieser Elementarteilchen zu beschreiben, wird ja weiterhin zählbar. Das heißt, wenn ich auf der einen Seite elementare und analytische Vorgehen. Auf der anderen Seite, um diese Analyse zu beschreiben, verkompliziere ich raumzeitliche Bedingungen dieser Beschreibung bis zu geht nicht mehr. Ja. Heutige mathematische Modelle sind so extrem kompliziert, ja, wie gesagt, in 24, 26, 52 Dimensionen, dass man da kaum überblicken kann, auch die professionellen Mathematiker können das kaum, auch wenn sie speziell da trainiert. Also schon die Wissenschaft selbst ist absolut gescheitert. Nun, was aber Wittgenstein hier sagt, ist sozusagen wie eine steinische Wende in der Sprache. Weil er fragt wirklich danach, ob, wenn ich sage, in meinem Auto steckt ein Motor, und dann will dieser Satz verstehen und analysieren, ob die Analyse dieses Satzes so funktionieren soll, ja, dass ich diesen Satz auseinandernehme und in die Bestandteile seine Bedeutung verlege, so wie ich den Motor in seine Bestandteile zerlegen kann oder zerlegen will, wenn ich die Funktionsweise dieses Motors beschreibe. Das heißt, ob es eine Homologie zwischen der Bedeutung, der Bedeutungsstruktur des Satzes und der Gegenständlichkeit, die diesem Satz begegnet, ob diese Homologie tatsächlich besteht. Und das ist die Voraussetzung für das Traktatus. Ja. Weil im Traktatus geht es so vor. Ja. Er nimmt einen komplexen Gegenstand, zerlegt diesen Gegenstand nimmt einen Satz, der diesen Gegenstand beschreibt, zerlegt diesen Gegenstand und dann gibt es eine Homologie zwischen denen. Ja, eine ist der Bildung der anderen. Und jetzt würde Wittgenstein Folgendes sagen. Wenn ich sage, in meinem Auto steckt ein Motor, was bedeutet das? Das bedeutet, dass wenn dieser Auto zum Beispiel nicht fährt und stecken bleibt, dann rufe ich an der ADAC und sage ihnen, mein Motor ist kaputt. Oder ich fahre in eine Werkstatt, die darauf spezialisiert ist, so etwas wie Motoren zu reparieren. Oder ich bestelle und kaufe einen neuen Motor. Ja, das heißt, zu wissen, was der Motor ist, bedeutet in seiner eigentlichen Bedeutung, bedeutet das Wort Motor im Umgang mit anderen Leuten richtig zu verwenden. Das heißt, so zu verwenden, dass sie wissen, was eigentlich los ist und was sie mit diesem Motor anfangen sollen. Wenn ich zum Beispiel jemanden rufe und sage, mein Reifen ist kaputt, bringen Sie mir eine neue Reifen. Oder ich sage, mein Motor ist kaputt, wahrscheinlich. Ich muss nicht einmal wissen, wie dieser Motor aussieht, was ich eigentlich nicht tue, nein, ich fahre auch kein Auto, aber gut. Wie dieser Motor aussieht, aber trotzdem habe ich das oft gemacht. Ja. Hat er sich gerufen und mit Leuten verhandelt. Das heißt, ich kann das Wort Motor eigentlich gut gebrauchen. Ich kann dieses Wort Motor gut genug gebrauchen, um im Grunde alle Funktionen im Sprachspiel, und das ist Sprachspiel eines fahrenden und alten Benutzers in unserer Zivilisation. Ja? Das ist Sprachspiel, in dem ich mich befinde. Ich befinde mich nicht im Sprachspiel eines Herstellers, der Motor, das bin ich nicht. Ja. Aber es gibt dieses Sprachspiel. In diesem Sprachspiel hat Motor Bedeutung im Sinne, was er kostet, ob er versichert ist, ist der Werkstatt zu holen, kann man das reparieren oder muss man das ersetzen und so weiter und so fort. Und das alles kann man machen, ohne dass man sich jede Frage stellt, aus welchen Bestandteilen dieser Motor eigentlich besteht und wie dieser Motor eigentlich funktioniert. Wir haben also ein geschlossenes Sprachspiel, eine gewisse Lebensweise, in der dieses Sprachspiel tief verarbeitet. Und die Möglichkeit, diese Lebensweise durchzuleben, von der Geburt bis zum Tode, ohne dass es sich jede Frage erscheint, aus welchen Bestandteilen dieser Motor ist. Das heißt, ich werde nie von der richtigen Herausforderung dieser Art gestellt. Ich kann mir ein Sprachspiel vorstellen, in dem es anders ist. Also in dem es wirklich wichtig ist, aus welchen Bestandteilen ein Motor besteht. Ja, zum Beispiel Ingenieurwissenschaft, zum Beispiel bei der Autoindustrie und so weiter. Jetzt, die zentrale Frage ist das, was ein Motor ist in der Autoindustrie, ist das eine Erklärung dafür, was der Motor ist in meinem Sprachspiel? Gibt es so etwas wie eine Hierarchie der Wahrheit, die so funktioniert, dass derjenige, der weiß, wie der Motor hergestellt wird, etwas mehr weiß über den Motor als ich. Und das ist die zentrale Frage. Und diese zentrale Frage gibt Wittgenstein eine negative Antwort. Ja, das ist der Sinn des ganzen Abschnitts. Er meint, dass wenn ich weiß, aus welchen Bestandteilen dieser Motor besteht, wie er funktioniert, bedeutet das auf keinen Fall, dass ich besser verstehe, was der Motor in seiner Bedeutung ist. Weil dieses Wissen trägt zu meinem Sprachspiel, zu meiner Lebensweise nicht bei. Ich brauche diese nicht. Ich brauche die Bedeutung dieses Wortes in meiner Sprache. Und das geht.
Kann ich nur sagen, dass Wittgenstein nach dem Traktatus die Ontologie und so weiter dann tatsächlich irgendwie beiseite lässt, im Traktatus beobachtet sie noch, findet sie, also sozusagen findet die Dinge im Detail, dass man sie eigentlich weglassen kann, nicht mehr braucht, und im Text 2 lässt sie dann wirklich ganz weg und konzentriert sich wirklich nur noch auf Erkenntnisse, die eigentlich sozusagen im Traktatus
ja, sozusagen unter dem Androhung, mich selbst zu widersprechen, würde ich sagen, das kommt wirklich darauf an, was ich unter Ontologie verstehe. Der Punkt ist der, dass also wenn man unter Ontologie versteht, die Frage danach, wie es richtig ist, seinem Wesen nach hinter der Erscheinung, das ist so etwa intuitiv die ontologische Frage. Das heißt, das ist Fragen nach unten, das ist Fragen danach, was ist, im Unterschied zu dem, was erscheint. Ja, so wie jede Talkshow, politische Talkshow heutzutage in Deutschland, was mich immer fasziniert, beginnt mit der ontologischen Frage. Ja. Es gibt keinen einzigen politischen Moderator jetzt in Deutschland, der nicht beginnt seine Talkshow mit dem Satz, also in der Politik gibt es eine Vermischung zwischen Sein und Schein. Und jetzt muss man versuchen, sozusagen die auseinanderzubringen. Ja. Das ist sozusagen die ontologische Aufgabe schlechthin. Ja. Damit beginnt sozusagen die Geschichte der abendländischen Philosophie. Wenn man diese ontologische Frage nach der Unterscheidung zwischen Sein und Schein zum Ausgangspunkt, und das ist ja der Ontologie, nimmt, dann verwirft Wittgenstein die Ontologie von Anfang an, schon im Traktat, und sagt, ich interessiere mich nur dafür, was scheint. Das, was empirisch tatsächlich zu beobachten ist. Das sind die Fälle, das sind die Zustände, das sind die Konstruktionen, die man wirklich sieht. Gut. Und sieht man sie, hat man ein Kriterium für den Gebrauch der Sprache. Man hat ein Kriterium für den Gebrauch der Sprache insofern, dass man sagen kann, man vergleiche sozusagen die Sprache mit dem, was man sieht, mit seinen eigenen Augen. Und das, was man sieht, kann man entweder bestätigen oder widerlegen. Was man aber nicht sieht und nicht sehen kann, das kann man einfach verwerfen, ja. Weil es bezieht sich auf irgendwelche Quatsch, ja. Und damit soll man sich nicht beschäftigen. Ist das, was es getan. Wenn wir jetzt sagen, wir interessieren uns nicht für den Schein, weil die Sprache ist nicht die Abbildung des Scheins. Die Sprache ist überhaupt kein Bild und keine Anbildung. Also es ist nicht die Anbildung des Wesens. Ja? Es ist nicht die Abbildung des Wesens. Es ist keine ontologisch verankerte Sprache, wie bei Heidegger. Es ist nicht die Abbildung der Ontologie des Wesens. Sondern die Sprache ist einfach Gebrauch. Ja? Es ist einfach eine Aktion in der Welt.
Wie ist es denn, wenn
ich... Ich sage noch ein Wort. Sage ich das, dann begebe ich mir in eine Konstellation, die folgende ist. Ich spreche über etwas, über Gebrauch, ja, der Sprache. Was ich allerdings nicht sehen kann. Das ist übrigens eine interessante Frage, die Wittgenstein sich stellt ja immer wieder in einiges. Ob ich sehen kann, den Gebrauch der Sprache. Aber eigentlich ist es nicht der Fall. Man kann den Gebrauch der Sprache nicht sehen. Das heißt, auf einem merkwürdigen Wege kommen wir in einem bestimmten Sinne wieder in der Ontologie. Gerade. Wir kommen in der Ontologie insofern, dass wir über die Dinge sprechen, zum Beispiel über Gebrauch sprechen, Sprachspiel sprechen und so weiter, die allerdings nicht scheinen, ja, die sich nicht zeigen. Auf der einen Seite ist es sehr aktionistisch und so weiter, auf der anderen Seite, es kommt schon von empirischen weg, in Richtung Begrifflichkeit, die unmittelbar sich nicht beobachten lässt. Was wollten Sie fragen?
Ich wollte nur fragen, also wenn ich jetzt bei der Werkstatt anrufe und sage irgendwie, ja, mein Motor ist kaputt, ich meine aber eigentlich den, was weiß ich, Vergaser oder so, dann benutze ich dieses Wort falsch eigentlich, oder? Also dann gebrauche ich das nicht richtig, aber dann muss ich ja trotzdem dem Menschen gegenüber, der auch eine Vorstellung vom Motor hat, in irgendwie eine Analyse treten. Oder ich muss es ja noch zerlegen.
Ja, ja. Wenn Sie so weitergehen. Wenn Sie so weitergehen wollen. Ja. Aber wenn der Punkt ist dort, dass Sie auch zurechtkommen, wenn Sie nicht weitergehen können. Ja. Das heißt sicherlich, wenn Sie fähig sind, Ihr Motto zu analysieren und sagen den Leuten in der Werkstatt, dass Sie eben, dass es am Vergaser liegt und dass Sie neue Vergaser brauchen, ist das für Sie eine Hilfe und für die vielleicht auch eine Hilfe. Schon. Aber wir sprechen jetzt nicht über den Moment der Effizienz und so weiter und so fort, eine bestimmte Handlung, sondern wir sprechen über etwas ganz anderes. Wir sprechen über das Phänomen des Verstehens. Das heißt, kann man sagen, wenn ich sage, anrufe und sage, meine Mutter ist kaputt, ist dieser Satz verständlich? Das heißt, ist dieser Satz genug, um sozusagen die Aktion in Bewegung zu setzen? Ja, so dass die anderen sagen, ja. Ich kann Ihnen einen anderen Satz nehmen, sagen, um so einen Unterschied deutlich zu machen. Zum Beispiel, wenn ich sage, der Ursprung des Kunstwerks liegt in der Lichtung des Seins. Ja, das sagt zum Beispiel Heidegger im Ursprung des Kunstwerks. Ja. Kann man sagen, dass dieser Satz verständlich ist für jemanden, der zum Beispiel sich mit Motoren beschäftigt. Wenn ich zum Beispiel jemanden, Motor ist auch Kunstwerk, wenn ich zum Beispiel in der Werkstatt anrufe und sage, sagen Sie, das Wesen meines Motors liegt in der Lichtung des Seins, aber Sie sagen, das Sein hat sich verdunkelt. Ja. Kann man behaupten, dass wenn man nie sozusagen, wenn man die heidegerische Sprache nicht beherrscht, würde der Arbeiter bei diesem Werkstatt nicht verstehen, dass es darum handelt, dass der Motor nicht vom Zeitpunkt untersetzt werden soll. Ja? Wobei Heidegger schreibt aber, dass wenn, merkwürdige Aussage, die ich eben thematisiert habe, dass wenn das Kunstwerk nicht in Lichtung des Seins steht und das Sein hat sich verdunkelt, dann ist dieser Kunstwerk beschädigt und muss ersetzt werden. Das ist ein neues Kunstwerk. Nun, sozusagen, ich würde das verstehen, ja, wenn ich, aber er würde das nicht verstehen. Es geht darum, ob die Kommunikation sozusagen klappt, ja, ob das klappt oder nicht klappt. Das an einer Stelle Wittgenstein oder ich glaube Quine vielleicht, aus dem Gespräch mit Wittgenstein, sagt, ist in Deutschland etwas anderes, ja, glaube ich. Ja, in Deutschland ist es anders. Aber in England ist es wie in Russland, man muss ja Token werfen, damit man in der U-Bahn kann. Dann öffnen sie die Tür und man kann in der U-Bahn. Und Quine sagt, Wittgenstein hat es so verstanden und hat es auch so gesagt, dass es wie Token ist, ja, dass man dass der Satz ist ein Token. Ja, der wirft man und dann entweder öffnen die Türe oder öffnen sie die Türe nicht. Ja? Wenn die Türe sich öffnen, dann hat man das verstanden. Der U-Bahn hat es verstanden. Wenn aber die Türe sich nicht öffnen, der U-Bahn hat es nicht verstanden. Ja? Das heißt, wenn ich Werkstatt anrufe und etwas sage, es ist wie ein Token. Ich werfe etwas, ja.
Ich könnte eine Unzahl von Sätzen sagen. Ich könnte ganz viele Sätze sagen, die ungefähr in diese Richtung gehen, dass es in meinem Auto nicht stimmt. Ich muss nicht mal sagen, das ist der Motor.
Eben. So, eben. Nicht einmal das.
Aber das ist ein totales
nicht einmal das.
Vorstellung der 50er Jahre vielleicht, weil wenn man heute einen Fotoapparat kaufen will, man geht in den Laden und sagt, ich hätte gerne einen Fotoapparat, dann sagen die Leute, ja, was wollen Sie denn? Oder wenn man zum Arzt geht, kann man nicht sagen, hallo, mein Motor ist kaputt und dann wird mir geholfen, sondern die sagen, ja, was haben Sie denn und was hätten Sie gerne für eine Behandlung? Und so, das funktioniert überhaupt nicht mehr, es öffnet nichts mehr.
Das stimmt allerdings. Nur die Sache ist die, dass auch das hier hat eine Grenze. Irgendwann funktioniert es. Das heißt, im Grunde, sie gehen in zwei unterschiedliche Richtungen. Ja. Mein Motto ist kaputt, sie sagen, man kann auch weniger sagen und trotzdem verstanden werden.
Ja, irgendwann kann ich nicht anrufen und sagen, so mein Buch ist vom Tisch gefallen oder so. Also dann würden die, also da hört es schon lange auf. Also, dann verschwimmt es irgendwie.
Ja, also das heißt, wir leben in einem Sprachspiel und ich muss schon sagen, dass gerade was die Verständigung anbelangt, ich bin nach wie vor von Großteil der deutschen Bevölkerung nicht verstanden. Wobei, wenn ich zum Beispiel in Italien bin, und versuche mich Italienisch auszudrücken. Und das muss ich sagen, Italienisch drücke ich mich nicht so gut aus. Ja. Ich werde fast immer verstanden. Ja. Das heißt, die Frage, wie man die Sprache benutzt, ja, ob man von der anderen verlangt, dass der Satzbau üblich ist, dass der Akzent, Aussprache richtig ist, bis man zum Schluss kommt, ich habe es verstanden. Ja? Bis man sich selbst erlaubt, etwas zu verstehen. Das dauert auch unterschiedliche Zeit in unterschiedlichen Ländern, das muss ich hier auch sagen. Ja? Das heißt, es gibt eine gewisse sprachliche Zensur, die in unterschiedlichen Ländern unterschiedlich ist. Die Leute sagen, in Frankreich, ja, sind das muss präzise in einer gewissen Formel ausgedrückt werden. In Deutschland ist es weitgehend auch so. Es gibt Länder wie Amerika oder Italien, Spanien bis zu einem gewissen Grad, wo man ein paar Geste macht und alle haben es schon verstanden. So. Also, das heißt, wie das Sprachspiel funktioniert, unter welchen Voraussetzungen man die Sprache benutzt, wann hat man das Gefühl, der Token ist gefallen. Wittgenstein sagt, am Beispiel des Unterrichts, ja, dass er sich eine Vorstellung, dass er in der Situation war, wo die Schüler niemals verstanden haben. Ich habe das zu erzählen. Sie haben niemals verstanden. Sie haben niemals gesagt, jetzt habe ich es begriffen, wir können weitergehen. Sondern sie waren immer im Zustand des Nichtverständnisses. Das Token ist nicht gefallen. Und dann sagt er ja auch, dass man ein subjektives Gefühl haben kann, man hat es verstanden, aber man hat es einfach nicht verstanden. Ja. Und, aber warum sagt man, aber warum weiß man, dass man nicht verstanden hat? Weil man nicht so reagiert, wie es von einem erwartet wird, dass er das verstanden hat. Es geht nicht darum, dass man zum Beispiel, man hat nicht verstanden einen Satz über Motor, weil man nicht weiß, wie der Motor funktioniert und der Motor nicht zerlegen kann. Sondern, wenn ich zum Beispiel sage und rufe an und sage, ich brauche einen Motor und mir wird was ganz anderes gebracht, ja, dann ist es ganz klar, ich wurde eigentlich nicht verstanden. Und nicht, weil ich das nicht beschreiben konnte, ja, sondern aus einem anderen Grund. Wenn Sie zum Arzt gehen, Sie haben recht, ja, wenn Sie zum Arzt gehen, wenn Sie zum Geschäft gehen, Sie müssen sozusagen vorlegen, irgendwelche technische Fertigkeiten aufweisen dann und Anweisungen geben. Aber sie gehen auch bis zu einem gewissen Grad. Bis zu einem gewissen Grad brauchen sie vielleicht mehr als 50 Jahre, ist in der Tat der Fall. Aber doch irgendwann muss es klappen. Ja. Übrigens, sie können das auch ignorieren. Ja, was ich fast immer tue, ja. Mich fragt man, brauchen Sie das, wo es TBC, UPC, HBF und ich weiß nicht, was funktioniert oder nicht. Ja. Und ich sage, ich weiß nicht, was das ist, ich brauche nur so ein Ding. Ja. Wenn das drin ist, dann ist es gut, wenn das nicht drin ist, ist es auch nicht schlecht. Das heißt, und damit finden Sie sich auch ab, ja. Ich meine, ja, irgendwann kann man sich schon verstehen.
Ich meine, man muss sagen, ich muss einfach irgendein Fotoapparat, geben Sie mir irgendein Gewaltteil und so weiter und den Fotoapparat. Und wahrscheinlich hat sich in den zweimal früher, als man nur Wesen gekauft hat, wurde man auch gefragt, den roten oder den gelben.
Absolut. Absolut, ja. Absolut. Übrigens, ich habe oft beobachtet, wie die Leute im Buchladen sich. Da kommt so eine Dame, die will, ich weiß nicht, Kalender kaufen oder so. Aber die Verkäuferin lässt nicht los und sagt, wollen Sie vielleicht auch ein Buch, lesen Sie überhaupt Bücher? Sagt, ja, ich lese Bücher, ja klar. Und welche Bücher mögen Sie? Mögen Sie vielleicht so Bücher? Welche Bücher? Sagt, na, Bücher. Halt Bücher, ja, ich mag generell Bücher, ja, ich lese so Bücher, klar. Und welche haben Sie? Also wirklich mehrmals. Ja, wir haben sehr unterschiedliche Bücher. Ja. Wir haben so Bücher über andere Länder zum Beispiel oder so spannende Bücher, Bestseller haben wir auch. Haben wir so über die Liebe, so psychologische, so Beziehungen, ja, und so. Lesen so Beziehungen. Nee, Beziehungen, das mag ich nicht sehr. Also, das ist ja auch sehr dick, ja. Beziehungen, das ist immer so dick, ja. Nee, das mag ich nicht so sehr. Fremde Länder, ja, ich weiß mal, einmal war ich in einem fremden Land, ja. Das war eigentlich furchtbar. Auf der anderen Seite, die Leute sind interessant, ja. Aber was haben sie über fremde Länder? Ja, so. Oder irgendwann kaufen sie schon ein Buch. In der Regel. Und, ja. Das heißt, irgendwann fällt der Grosch. Oder auch nicht, ja. Oder sie kommt ja, sie geht ja weg und sagt, ja, ich komme nächstes Mal. Ja. Also der Punkt ist der, dass man in diesem Sprachgebrauch, in diesem Sprachspiel, in diese Abtasten, ja, also eine Aktion, ja, die im Grunde sprachlich Abtasten des anderen bedeutet. Ja. ich formuliere, dann reformuliere, erzähle eine Geschichte, ja, gehe in eine Richtung, benutze mal dieses Mittel, benutze mal jenes Mittel. Und irgendwann sagt man, es ist genug, ja, wir gehen weiter. Übrigens nicht immer, weil wir etwas verstanden haben, aber wir haben das Gefühl, es ist genug gesagt, ja, zu diesem Thema. Sonst wird es langweilig, ja, und wir sind müde geworden und stehen unter Zeitdruck und so weiter und einfach sozusagen gehen zu einem anderen Punkt, ja, über. Na gut, das ist im Gespräch, wie wird stattfindet und was Wittgenstein verachtet hat, ja, nicht wahr? Gespräche im Auditorium, ja, Gespräch bei Unterricht, ja. Gespräch bei Unterricht, wir haben das abgehakt und wir haben das abgehandelt und gehen zum nächsten Punkt über, ohne uns überhaupt zu vergewissern, ob wir irgendetwas verstanden haben oder nicht, ja, und so weiter. Es ist sozusagen kein Kriterium, es gibt kein Kriterium des Verstehens, ja. Deswegen war so ständig frustriert Wittgenstein im Unterricht und ständig hat gesagt, viel besser ist im Haushalt, ja, nicht wahr, oder auf dem Bauplatz und so. Weil da, im richtigen Leben, ja, weil da gibt es dieses Kriterium. Das Kriterium gibt es durch eine Aktion, ja, einfach dadurch, dass wenn man nicht verstanden hat, was der Besen ist, dann ist der Besen einfach nicht da. Und irgendwann erreicht man, dass man den Besen bringt. Ja? Oder man erreicht definitiv, dass man stellt fest, dass man diesen Besen sozusagen inspizieren kann. Also irgendwann endet das sozusagen durch die Praxis. Wir haben sicherlich im Falle von Wittgenstein so eine marxistische, ja, nicht wahr? Letztendlich marxistische. Er war auch mit Marxisten befreundet in der Zeit in England. Ja. Marxistische Orientierung an die Praxis, ja. So marxistische, operationalistische. Dass der Praxis ist Kriterium der Theorie. Ja. Das steckt sehr tief drin in dieser Überlegung, in dieser marxistischen Ansicht, dass das Kriterium der Wahrheit ist die gesellschaftliche Praxis, ja. Das ist nicht so ausgesprochen. Ne? Aber irgendwie, um richtig zu verstehen, was Wittgenstein meint, muss man sicherlich Marx irgendwie im Hinterkopf haben. Zum Teil Marx, also mehr Marx, aber ein bisschen amerikanischer Pragmatismus, aber Marx in erster Linie. Ja? Aber, weil es geht eben nicht um die individuelle Erfahrung oder so weiter, sondern es geht um gesellschaftliche Praxis. Wenn ich in eine gesellschaftliche Praxis und vor allem gesellschaftliche Praxis verstanden als ein Arbeitsvorgang, ja, so wie bei Marx, ja, diese Praxis ist letztendlich eine Arbeitspraxis am Baustelle, im Haushalt oder so, im richtigen Leben, ja, produktiven Leben. Wenn meine Sprache klappt, wenn sie funktioniert, wenn sie dazu führt, dass Ergebnisse da sind, dann kann man sagen, dass die Praxis hat diese Sprache bestätigt. Und wenn es nicht ein Grad an Klarheit und Exaktheit erreiche, die es erlaubt, dass meine persönliche Lebensführung und meine persönliche Lebenspraxis sich einreiht und integriert in gesellschaftliche Praxis, nicht in die Kommunikation. Ja, das ist oft ein Fehler, dass man sagt, gesellschaftliche Kommunikation, nicht in die Kommunikation. Es geht nicht darum, dass ich etwas kommuniziere, einen Inhalt kommuniziere. Dass ich zum Beispiel kommuniziere, was der Besen ist, ja, und wie ich den Besen interpretiere und verstehe. Darum geht es nicht. Es geht darum, um die Praxis. Also, dass ich tatsächlich effektiv in der Gesellschaft, im Alltag agieren kann. So, dass ich das überlebe und die anderen mich verstehen und die Praxis klappt. Nicht die Kommunikation klappt, sondern die Praxis klappt. Also ist diese marxistische, tief verankerte Seite. Sie erinnern sich an A und B. A ist unanalytisch und B ist analytisch. Und 61. Aber du wirst doch nicht leugnen, dass ein bestimmter Befehl A das gleiche sagt wie einer in B. Und wie willst du dem denn weiter nennen, wenn nicht eine analysierte Form des ersten? Freilich, ich würde auch sagen, ein Befehl in A habe den gleichen Sinn wie einer in B. Oder, wie ich es früher ausgedrückt habe, sie leisten dasselbe. Und das heißt, wenn wir etwas in Befehl A gezeigt und die Frage gestellt werde, welchem Befehl in B widerspricht er, so werde ich die Frage so und so beantworten. Das heißt, er kehrt das Ganze um und sagt, da die unanalysierte Form auch ganz gut funktioniert, kann man nicht sagen, dass die analysierte Form etwas mehr leistet, aber wenn sie mehr leistet, das in einem anderen Sinne. Dann sind wir zwei verschiedene Formen desselben Spiels. Und das kommt dieses Spiel, und das kommt dieses Spiel, und 66 betrachtet zum Beispiel einmal die Vorgänge, die wir Spiele nennen. In meine Brettspiele, Kartenspiele, Ballspiel, Kampfspiele und so weiter. Was ist all diesen gemeinsam? Es muss ihnen etwas gemeinsam sein, sonst hießen sie nicht Spiele. Sondern schau, ob ihnen wirklich etwas gemeinsam ist. Denn wenn du sie anschaust, wirst du zwar nicht etwas sehen, was allen gemeinsam wäre, aber du wirst Ähnlichkeiten, Verwandtschaften sehen, und zwar eine ganze Reihe. Wie gesagt, denk nicht, sondern schau erst. Schau zum Beispiel die Brettspiele an, mit ihren mannigfaltigen Verwandtschaften, und geh zu Kartenspielen über. Hier findest du viele entsprechend mit jener ersten Klasse, aber viele gemeinsame Züge verschwinden, andere treten auf. Sind sie alle unterhaltend? Vergleiche Schach mit dem Müllfahrer und so weiter und so fort. Das sind 67 Familienähnlichkeiten. Ich kann diese Ähnlichkeiten nicht besser charakterisieren als durch das Wort Familienähnlichkeiten. Denn so übergreifen und kreuzen sich die verschiedenen Ähnlichkeiten, die zwischen den Gliedern einer Familie bestehen. Wuchs, Gesichtszüge, Augenfarbe, Gang, Temperament etc. Und ich werde sagen, Spiele bilden eine Familie. Ebenso die Zeilenarten spielen eine Familie. Und um zurückzukommen auf 65, die Frage nach der allgemeinen Form des Satzes wird verworfen. Die Frage danach, was die Sprache in ihrem Wesen ist, wird verworfen. Es geht um verschiedene Sprachspiele, die durch die Familienähnlichkeiten miteinander verbunden sind. Und so 70. Aber wenn der Begriff Spiel auf diese Weise unbegrenzt ist, so weißt du ja eigentlich nicht, was du mit Spiel meinst. Wenn ich die Beschreibung gebe, der Boden war ganz mit Pflanzen bedeckt. Willst du sagen, ich weiß nicht, wovon ich rede, ehe ich nicht eine Definition der Pflanze geben kann? Eine Erklärung dessen, was ich meine, wäre etwa die Zeichnung und die Worte, so ungefähr hat der Boden ausgesehen. Ich sage vielleicht auch, genau so hat er ausgesehen. Also waren diese Gräser und Blätter in diesen Lagen dort? Nein, das heißt es nicht. Und kein Bild würde ich in diesem Sinne als das Genaue anerkennen. 71. Man kann sagen, der Begriff Spiel ist ein Begriff mit verschwommenen Ändern. Aber ist es ein verschwommener Begriff überhaupt ein Begriff? Ist eine unscharfe Fotografie überhaupt ein Bild eines Menschen? Ja. Kann man so ein scharfes Bild mit dem Vorteil durch ein scharfes ersetzen? Ist das Unscharfe nicht doch gerade das, was wir brauchen? 72, das gemeinsame Sehen. Nimm an, es zeige jemand verschiedene bunte Bilder und sage die Farbe, die du in allen siehst, heißt Ocker. Das ist eine Erklärung, die verstanden wird, indem der andere aufsucht und sieht, was jenen Bildern gemeinsam ist. Es kann dann auf das gemeinsame Blicken darauf zeigen. Und vergleiche damit, ich zeige Muster verschiedener Schattierungen von Blau und sage die Farbe, die allen gemeinsam ist, nenne ich Blau. Das heißt, er macht von einen Sprung von Wesen in die Begrifflichkeit, in die eigene Begrifflichkeit, weil es geht darum, dass er sich, wie ich gesagt habe, immunisieren will gegen den Vorwurf, dass die Begriffe, die er verwendet, unscharfe und schlechte Begriffe sind, weil er diese Begriffe nicht klar definiert. Und er verwendet diese Begriffe Spiel, um die Sprache zu beschreiben. Und man sagt ihm, dieser Begriff Spiel ist ungenau. Und wenn man diesen Begriff so ungenau fasst und verwendet, dann kann man nie sagen, was die Sprache ist. In diesem Sinne war es Tractatus genau, weil im Tractatus wurde genau beschrieben, wie die Sprache analysiert werden kann, dass er zerteilt, zerlegt werden kann in einzelne Sätze, wie jeder Satz zerlegt und weiter zerteilt werden kann in atomare Sätze und so weiter. Ja, das war. Und hier macht er das nicht, will er das nicht machen. Und stattdessen sagt er, ich benutze diesen Begriff Spiel oder Familienähnlichkeit und so weiter, also alle diese Ähnlichkeit und Ähnlichkeit, so weit, wie ich das Gefühl habe, dass mich die Leute verstanden haben. Ich leite diese Begriffe nicht im Sinne einer Ableitung eines untergeordneten Begriffs von einem übergeordneten Begriff. Das ist der Punkt. Das heißt, er macht nicht so, dass er sagt, es gibt so etwas wie einen Begriff des Tisches. Von diesem Begriff des Tisches werden folgende Begriffe abgeleitet. Ein runder Tisch, ein viereckiger Tisch mit vier Beinen und ein dreieckiger Tisch mit drei Beinen. So man sagen kann, es gibt einen Oberbegriff Tisch, Unterbegriffe, runder Tisch, viereckiger Tisch, triangulärer Tisch und dann noch weitere Klassen, die noch untergeordnet sind und so weiter und so fort. Wittgenstein würde sagen, so eine Beschreibung dessen, was der Tisch ist, hilft uns eigentlich nicht bei der Feststellung dessen, was als Tisch funktioniert und benutzt werden kann oder nicht. Als Tisch benutzt werden kann das, was als Tisch funktioniert und was wir als Tisch verwenden werden können. Ja? Zum Beispiel, wir können zwei Steine stellen, auf diesen Stein ein Brett platzieren und dort Teller aufstellen und davon essen. Ja, das ist unser Tisch. Oder wir können Boden als Tisch benutzen. Was sollen wir tun? Sollen wir sagen, unser Begriff vom Tisch war ungenau? Wir müssen jetzt neue Begriffe einführen, zum Beispiel. Es gibt noch eine Klasse der Tische und das sind die Bretter, die auf zwei Steinen gestellt werden. Oder ein Abschnitt aus einem Boden, auf dem ein Teller steht und, ja, und so weiter und so fort. Das heißt, es ist schon ein Tisch, das ist klar. Der Ding, wie er das Tisch benutzt, wir können, das funktioniert. Aber das Verständnis dessen, was dieses Tisch, dass dieser Tisch ist, ist nicht abgeleitet von einem generellen Begriff Tisch, so wie er es Platonismus meint, ja, es muss ein Tisch sein des Tisches. Zunächst einmal begrifflich festgestellt werden und können wir dann die sozusagen jeweils ableiten. Okay, Platon hat es vielleicht anders verstanden. Aber Schulman die Physik hat es auch verstanden. Dass es Begriff des Tisches sein soll und davon abgeleitet werden muss, sozusagen alle Unterklassen, von diesen Unterklassen sozusagen reale Tische. Das so funktioniert das nicht, weil wir gewisse Ähnlichkeiten haben können. Zum Beispiel, eine Ähnlichkeit kann darin bestehen, dass wir davon essen. Es gibt aber zum Beispiel Tische, die ganz dekorative Tische sind. Es gibt zum Beispiel Tische, die so klein sind, aber wie Tische aussehen. Von diesen so kleinen Tischen, die zum Beispiel aus besonderen Steinen gemacht werden, und dann als Juwelierprodukte. Von ihnen kann man nicht essen. Ja. Sind nach wie vor über Tische. Warum sind sie Tische? Weil sie ähnlich aussehen, den Tischen, von denen wir essen können. Das ist diese Ähnlichkeit, ja, das ist die Familienähnlichkeit. Aber der Unterschied besteht darin, dass von anderen können wir essen, von anderen können wir nicht essen. Und dann ein Stück Boden sieht nicht so wie ein Tisch aus. Aber davon können wir essen, ja, wenn wir da einen Teller aufstellen. Es gibt eine Ähnlichkeit, aber es ist eine andere Ähnlichkeit. Wir haben also drei verschiedene Tische, die fallen nicht unter einen Begriff. Aber alle drei sind Tische aus verschiedenen Gründen. Ein Tisch ist der Tisch, weil er so wie Tisch aussieht. Und der andere ist der Tisch, weil er so wie der Tisch benutzt wird. Wobei der wie Tisch aussieht, nicht als Tisch benutzt wird. Und der nicht wie Tisch aussieht, Tisch benutzt wird und so weiter. Das heißt, wir können sagen, dass wir sehr unterschiedliche Verbindungen haben. Und sehr unterschiedliche Gründe haben. Um Dinge miteinander zu vergleichen und gleiche Begriffe zu verwenden, um sie zu bezeichnen. Wir haben nicht nur einen Grund, die Dinge so zu nennen und nicht anders. Ja? Es ist nicht so, dass wir einen Grund haben, einen Tisch zu bezeichnen, sondern wir haben unterschiedliche Gründe. Und manchmal spielen einige Gründe die entscheidende Rolle und in anderen Fall andere Gründe. Aber in jeder dieser Konstellationen nehmen wir an, dass wir letztendlich verstehen, aus welchem Grund, warum und in welchem Zusammenhang ein Tisch als Tisch bezeichnet. So sind es auch Spiele zum Teil aus einem Grund, zum Teil aus einem Grund Spiel genannt. So, wenn man versucht, einen Oberbegriff zu bilden und sagen, das ist das Spiel, weil diese Tätigkeit bestimmten Kriterien des Spielseins entspricht, wir müssen scheitern. Aber auch wenn wir dabei scheitern, hindert es uns nicht, das Spiel zu treiben und ein Spiel zu bezahlen. So ist es ja auch mit der Sprache, wenn wir versuchen, generell eine Definition zu geben, was ist die Sprache, was ist der Satz, was sind die Kriterien der Verzeichnung und so weiter, so dass wir irgendwann, das ist die Sprache, das ist keine Sprache. So können wir das nicht tun. Zum Beispiel, es gibt hier irgendwelche Vögel oder irgendwelche Bienen oder irgendwelche Ameisen, von denen wir wissen, dass sie sich verständigen. Ja, sie laufen in eine bestimmte Richtung, migrieren nach einem bestimmten Prinzip. Und so weiter und so fort. Ist dieses Signalsystem, das Sie benutzen, so wie eine Sprache? Haben Bienen eine Sprache? Haben Ameisen eine Sprache? Im Sinne des Traktates? Nein. Im Sinne der philosophischen Untersuchungen? Ja. Im Sinne des Traktates? Nein. Weil wenn ich eine Ameise frage, liebe Ameise, kannst du den Befehl gehen nach links in einer Reihe, als dritte Glied in dieser Reihe, analysieren und sagen, was eine Ameisenreihe ist, was das Ziel dieser Bewegung ist, was ist der Ort und so weiter und so fort. Die Ameise kann es nicht tun. Ja, im Sinne von Traktatus ist die Ameise also sprachlos. Im Sinne der philosophischen Untersuchungen, die Ameise kriegt einen Impuls von anderen Ameisen, reiht sich ein, geht in eine Reihe, als dritte oder fünfte Ameise in der Reihe, in die richtige Richtung, alles klappt. Es ist die Sprache. Ja. Ohne das zu erklären, ja. Und ohne das, ohne allgemeines Bild dessen zu entwerfen, was das Ameise sein und so weiter. Also das, was Ameise tut, hat eine Familienähnlichkeit mit dem, was ein Arbeiter tut, wenn man ihm sagt, Balken oder Tisch. Er bringt diesen Tisch, ohne das zu analysieren. Und Winterstein würde eher sagen, dass die Menschen sind eher als Ameisen werden. Würde er sagen, in seiner zweiten Periode, er sagt, die Menschen sind so abgerichtet, Sprache zu benutzen. Und Sprache zu benutzen ist ein Bestandteil der Lebensweise des Menschen. Erst interessant ist zum Beispiel verschiedene Vögel, die sonst immer nach Afrika fliegen, schon zum zweiten Mal von Europa nicht nach Afrika fliegen. In diesem Winterabend. Warum? Weil diese Vögel wissen, dass dieser Winter so mild sein wird, dass es sich nicht lohnt, nach Afrika zu fliegen. Warum wissen sie das? Ist dieses Wissen ein Wissen im wissenschaftlichen Sinne? Ja. Wittgenstein 1 würde sagen nein. Wittgenstein 2 würde sagen ja. Und zwar in dem Falle, wenn die Vögel überleben. Er würde sagen, wenn die Information darüber, dass der Winter warm sein wird in diesem Jahr und es lohnt sich nicht nach Afrika zu fliegen, tatsächlich sich erweist als produktiv, das heißt die Vögel überleben und werden weiter zwitschern, ja, dann hat es geklappt. Ja. Das war eine wahre Erkenntnis. Hat sich bestätigt. Wobei Winterstein 1 würde sagen, nein, weil dieses Signal hat keine Satzform. Ja, es ist kein Satz, das als Satz analysierbar wäre. Ja. Es ist ein Signal, der kein Satz ist. Und was kein Satz ist, kann kein Element der Sprache sein. Das heißt, ein Satz im Sinne eines Verhältnisses zur Wahrheit. Ja, eines Verhältnisses zur Wahrheit. Dieses Signal, nicht nach Afrika zu fliegen, hat nicht die Struktur einer Aussage über den Tatbestand der Zustände in Afrika und Europa. Hat nicht beschreibend Charakter. Er hat Charakter eines unmittelbaren Befehls. Und dieser unmittelbare Befehl war für Wittgenstein 1 kein Element der Sprache und Wittgenstein 2 tragende Element der Sprache oder die Sprache selbst. Letzter. Und so ist es mit allem, ja. So ist es zum Beispiel mit Gehirnforschung und die ganze Kraft. Man kann sagen, wenn Hirnforscher sagen, wir können ihr Gehirn auseinandernehmen, analysieren und deswegen wissen wir, wie ihr Gehirn funktioniert, dann würde ich sagen, machen Sie das. Ja. Es ist Sprachspiel unter einem anderen. Ja. Aber dieses Sprachspiel, ein Hirn zu analysieren, zu untersuchen und so weiter, verstehe ich und verstehen Sie selbst. Nur weil Sie überhaupt wissen und soweit Sie wissen, was die Sprache überhaupt ist. Weil es ist eine sprachliche Aktivität. Die sprachliche Aktivität, die darin besteht, dass man Experimente macht, dass man die auswertet, dass man Abhandlungen schreibt, darüber Vorträge hält, dann Finanzierungen bekommt, weiter forscht und so weiter und so fort. Das ist ein komplizierter Vorgang. Und dieser komplizierte Vorgang ist ein Sprachspiel. Und dieses Sprachspiel wird getragen durch die Familienähnlichkeit mit anderen Sprachspielen, zum Beispiel mit anderen Arten von Forschung, mit anderen Arten von Geld und bestimmten Gegenständen umzugehen und so weiter. Und auf der anderen Seite ist letztendlich die gleiche Art, wie von diesen Vögeln arbeiten. Also es ist sozusagen eine große Familie der Aktivitäten, in denen so etwas wie eine sprachliche Funktion, ja, das heißt die Funktion der Übermittlung, ein Signal, das verstanden werden soll, insofern, dass dieses Signal wahrgenommen wird, auf dieses Signal wird reagiert in einem Vektor. Richtige oder unrichtige und so weiter und so fort. Richtige im Sinne lebensfördernd oder unrichtige im Sinne hat nicht geklappt. Ja. Das ist alles ist eine völlig andere Perspektive als die, die zum Beispiel vor kurzem, ich weiß nicht wer von Ihnen, Frau Teilgemeine liest. Ich tue das mehr oder weniger regelmäßig. Und ich glaube, vor 2 oder 3 Tagen wurde ein denkwürdiger Text auf der ersten Seite, revolutionärer Text, angedruckt, wo Bundesregierung aufgerufen worden war, Geisteswissenschaften nicht zu unterstützen, finanziell, wenn ihre Ergebnisaktivitäten nicht auf ihr Hirn forschen können. Und das ist ja, weil solche sind sozusagen obsolet und gehören nicht in unsere Zeit und sollen nicht in unsere Zeit zu suchen. Gleichzeitig wurden auch viele Texte von Bolsinger abgedruckt, wo die ganze politische System und vor allem juristische System in Deutschland sozusagen reformiert werden sollte aufgrund der neuen Entwicklungen in Hirnforschung. Wenn man diese ganze Zeug liest, ja, dann staunt man. aber es ist nur der krasse Fall, ja, nicht wahr? Diese Besengeschichte. Ich meine, das ist, da kommt jemand und fragt, Besen, ja. Und aus welchen Elementen, was meinen Sie so genau, ja? Aus welchen Elementen besteht der Besen? Und so sagt der Wolfsinger zu Lage des Rechts und sagt, Verbrechen, ja gut. Und aus welchen Elementen besteht ein Verbrechen? Ein Verbrechen besteht aus den Elementen, dass verschiedene, ist genial, ja, dass sozusagen, dass jede Wissenschaft in Europa, in jeder Periode ihrer Entwicklung die herrschende ökonomische Modelle abbildet. Ja, wir wissen das. Dass in der Zeit der französischen Monarchie gab es ja so Physiokratie, ja, und darauf als Grundlage der Wirtschaft. Und darauf ja sozusagen basierte die ganze Cuvier und Linné und all diese erste sozusagen Welle der Weltbeschreibung. Dann kam erste Wettbewerbsmodell aus England, Darwin. Und dann gab es ja wieder strukturalistische Modelle. Die waren alle unterstützt ja sozusagen von sozialistischen Experimenten in der Sozialwirtschaft der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts, 50er, 60er Jahre. Und jetzt lese ich sozusagen in der FAZ ein neoliberalistisches Modell, nämlich der Wolfsinger sagt, dass in unserem Gehirn gibt es überhaupt keine Kontrollinstanz. Und Gehirn ist überhaupt keine Einheit. Sondern im Gehirn gibt es so Gruppen, so wie die Gesellschaften oder Gruppe Kampagnen oder so Banken oder was nicht war. So in verschiedenen Teilen des Gehirns die immer die gleiche Arbeit machen. Also zum Beispiel, ich sage Ihnen, nehmen Sie dieses Buch, ja, oder ich weiß nicht was, oder lesen Sie was. Und das sind verschiedene, sozusagen, Teile meines Gehirns, verschiedene Firmen, ja, ich war verschiedene Gruppen, beginnen zu arbeiten und miteinander zu konkurrieren. Wer das besser macht. Es gibt aber keine entscheidende Instanz, es gibt keine Regierung, ja, so in diesem Sinne, es gibt kein Subjekt, es gibt keine Instanz und so, die entscheidet, also dieser Teil, also diese Firma hat es besser gemacht und diese Firma hat es schlechter gemacht, sondern es ist von sich selbst geregelt durch einen Wettbewerb unter sich selbst. Irgendwelche Gehirnteil gewinnt im Endeffekt. Und das, was gewinnt, ist das Beste. Weiß genau. Und dann, zumindest für den Moment. Und dann hat es gewonnen, hat es gemacht. Ja? Und dann kommst du zum nächsten Auge. Alles auf der Konkurrenzgrundlage. So wie ich zum Beispiel jetzt, wenn man einen Antrag stellt bei der Bundeskulturstiftung, ja, muss man immer 5 Vorschläge machen, ja, von verschiedenen Firmen. Was auch immer man tut. Ich mache jetzt diese postkommunistische Projekte, muss man von 3 oder 4 verschiedenen Institutionen Vorschläge auswerten, ja, die zum Beispiel eine Konferenz machen und von 5 verschiedenen jetzt eine Ausstellung organisieren können, von 5 verschiedenen die eine Publikation machen können. So. Aber das ist so funktioniert das Gehirn. Ja. Und wenn zum Beispiel ein Verbrecher ein Verbrechen begangen hat, was das bedeutet. Das heißt, es ist in seinem Gehirn so eine Konkurrenz von verschiedenen Firmen, von verschiedenen Gruppen stattgefunden und einer hat gewonnen. Ja. Das heißt, er trägt überhaupt keine Verantwortung dafür, sondern Verantwortung dafür trägt ein Teil seines Gehirns. Ja. Ein Teil seines Gehirns kann man aber nicht strafen, sozusagen das stattgefunden. Man muss ja ganz anders vorgehen, wahrscheinlich durch die Lobotomie oder was auch immer. Auf jeden Fall ist es ja ein faszinierender Text, der dieses Gehirn beschreibt als eine deregulierte neoliberalistische Wirtschaft, modernen Zustands. Und das ist dann die Grundlage für die Geisteswissenschaften und eine neue Rechtsauffassung. Und wobei dieser Text eine krasse Bestätigung dieser These der Familienähnlichkeit ist. Warum ist diese Beschreibung der Aktivität des Gehirns für uns verständlich? Warum scheint es der Reduktion plausibel zu sein? Weil in der Wirtschaftsteil des Gleichen die gleichen Zeitung, absolut gleiche Modelle behandelt werden. Ja. Und auch alle Mitarbeiter dieser Zeitschrift oder dieser Zeitung mit solchen Vorgängen ständig konfrontiert werden. Und so funktioniert die Sprache. Und so wie die Sprache funktioniert, so funktioniert alles andere. Ja, gut, wir machen eine Unterbrechung.